Ja, Janis hat es schon gesagt, das Jahr ist noch ziemlich jung. Die erste von 52 Wochen ist vorbei. Habt ihr das schon mal so gesehen? Die erste von 52 Wochen ist vergangen und je nachdem, jeder von uns steht natürlich an einer anderen Stelle. Manche konnten in der letzten Woche noch Urlaub genießen. Wer hatte noch alles Urlaub? Darf ich mal die Hände sehen? Es sind ein paar, ja. Manche mussten wieder arbeiten. Wer musste schon wieder arbeiten? Ja, da gehen auch ein paar Hände hoch. Und je nachdem war das lange Wochenende jetzt vielleicht gerade recht, oder? Wieder so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also, wir starten in das neue Jahr. Wir dürfen gerne mit der Präsentation starten auch. Genau. Wir starten nämlich mit der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also, so sieht man doch. So fühlt man sich gesehen, oder? Wer fühlt sich gerade gesehen? Wer fühlt sich positiv gesehen? Wer fühlt sich eher beobachtet? Ja, es ist, irgendwie könnte man jetzt mit dem Bild so, der eine kann mehr damit anfangen oder nicht. Aber du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und es drückt ein menschliches Grundbedürfnis aus. Gesehen werden. Wahrgenommen werden. Nicht ignoriert werden. Das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis. Und wisst ihr, da wurde es in der Kindheit, egal ob frühe, mittlere oder späte Kindheit, ausgeblieben ist, gesehen zu werden, da kämpfen Menschen später, auch Jahrzehnte später als Erwachsene damit. Ein Defizit macht sich breit im Leben. Und es ist so ein Defizit, das sich auch in vielen Trends unserer Zeit widerspiegelt. Denken wir alleine an Instagram oder andere Social Media. Schaut mich an! Endlich sieht mich mal einer! Seht, was ich kann! Seht, wozu ich in der Lage bin! Seht, wie toll ich Fingernägel lackieren kann! Oder seht, was ich für schöne Möbel bauen kann! Oder seht, was ich kann! Und dann gibt es ein Like. Und noch ein Like. Und noch ein Like. Und mit jedem Like steigt das Selbstbewusstsein. Mit jedem Like steigt die eigene Identität. Manche Menschen, sie sind regelrecht süchtig danach, gesehen zu werden. Anerkennung auch in Form von Likes zu bekommen. Und wenn man erstmal an diesem Punkt ist, dann ist jedes Mittel recht, um diese Anerkennung zu bekommen. Und dabei sind die Filter, die jeden Pickel und jede Falte rausfiltern, ja noch das Harmloseste. Also oftmals verbinden wir mit dieser Suche und Sehnsucht nach Anerkennung etwas Negatives, etwas Ungesundes. Und ehrlich gesagt, es kann auch sehr schnell ungesunde Ausmaße annehmen. Aber ich glaube, zuerst einmal ist es ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis. Und da, wo dieses Bedürfnis gerade in der Kindheit, aber auch später in der richtigen Form gestillt wird, dann ist auch die Gefahr, dass man diese Aufmerksamkeit an den falschen Stellen sucht, geringer. Deshalb, liebe Eltern, gebt euren Kindern die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, damit sie nicht später mit einem großen Defizit durchs Leben gehen. Und jetzt brauchen wir ja die Balance. Erzieht sie bitte auch nicht zu lauter Individualisten, die denken, sie sind die Könige der Welt. Ja, das gibt's ja auch manchmal. Also lass uns die Balance halten und finden. Aber da, wo dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit nicht entsprochen wurde, da gibt es die große Gefahr, dass Menschen später diese Aufmerksamkeit an allen möglichen und unmöglichen Stellen suchen. Und wisst ihr, die Gefahr ist, dass sie dort die Anerkennung bekommen, nach der sie sich so sehnen, wo es die falschen Leute sind, wo es falsche Aktionen sind, für die sie Anerkennung bekommen. Wir sprechen heute ja auch immer wieder von der Radikalisierung. Weißt du, welche Menschen sich besonders leicht radikalisieren lassen? Menschen, die keine Aufmerksamkeit bekommen, keine Anerkennung bekommen. Die sind besonders anfällig. Und ich finde hier in so einem Kontext, da hat die Jahreslosung doch so eine geniale Bedeutung. Es gibt überhaupt keinen Grund, an den falschen Stellen und bei den falschen Menschen nach Anerkennung und Aufmerksamkeit zu suchen. Warum nicht? Weil der Schöpfer des Himmels und der Erde, weil er dich sieht. Er hat jeden Menschen jederzeit im Blick. Er sieht dich, er sieht deine Bedürfnisse, er sieht, was du brauchst, er sieht, was du gut kannst, er sieht auch deine Fehler und er liebt dich trotzdem. Das ist doch mal ein richtig krasser Zuspruch, mit dem wir auch in dieses neue Jahr starten können. Und da liegt er dann so nahe, da wo Gott dich sieht, da wo er deine Nöte sieht, da ist es doch auch nur noch ein winzig kleiner Schritt davon entfernt, dich aus deinem Leiden herauszuholen. So oder so ähnlich kann eine verkürzte Auslegung dieses Verses klingen. Und wisst ihr, diese Auslegung ist erst einmal auch nicht falsch. Aber nur für den Fall, dass ihr schon mal eine Predigt von mir gehört habt, dann habt ihr vielleicht schon mal eine meiner Lieblingsaussagen gehört. Die lautet: Kontext is King. Das will heißen, der Zusammenhang eines Bibelverses zeigt uns, was dieser Vers wirklich bedeutet und wie er auszulegen ist. Deswegen halte ich auch gar nichts von dieser Aussage, was bedeutet dieser Vers für dich? Es ist eigentlich total egal, was er für dich bedeutet. Die Frage ist, was er bedeutet. Und hoffentlich bedeutet er für uns alle dasselbe. Also, habt ihr Bock auf Arbeit? Machen wir uns an die Arbeit, schauen wir uns an, in welchem Zusammenhang dieser wunderschöne Vers steht, damit wir nicht in die Gefahr laufen, dem Vers etwas unterzujubeln, wofür er vielleicht am Ende gar nicht steht. Der Vers steht in 1. Mose 16. Da sind wir in der Bibel wo? Ziemlich am Anfang. Ziemlich am Anfang, okay? Wir sind gerade inmitten der Abraham-Erzählung. Abraham, da heißt er noch Abraham, und Sarah heißt noch Sarai. Sie sind der Aufforderung Gottes gefolgt. Sie haben ihre Heimat verlassen und sie sind voller Vertrauen unterwegs auf dem Land, auf dem Weg in das Land, das Gott ihnen zeigen wird. Und dann sind sie dort angekommen. Sie sind angekommen in Kanaan. Und dann hat Abraham noch eine wundervolle Verheißung von Gott bekommen. Nämlich, dass er Nachkommen haben wird, die so zahlreich sind wie die Sterne. Nachkommen waren damals vielleicht das, was heute Likes sind. Sie standen für Identität. Sie standen für die Zukunft des Stammes. Also Abraham und Sarai, sie bekommen diese geniale Verheißung, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner in der Wüste. Was gibt's jetzt mehr? Sterne am Himmel oder Sandkörner in der Wüste? Eigentlich egal, ist beides ziemlich viel, oder? Jetzt gibt es nur ein klitzekleines Problem. Ganz klein. Das Problem war, Abraham war nicht mehr der Jüngste. Und seine Frau Sarai auch nicht mehr. Und irgendwann ist man nun mal aus dem Alter raus. Manche von euch haben das schon erlebt, wo man auf natürlichem Wege Kinder bekommen kann. Und weißt du, diese tolle Verheißung, ich werde dir Nachkommen geben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Hier in 1. Mose 16, wisst ihr, wie lange diese Verheißung her ist? 10 Jahre. 10 Jahre lebt die mittlerweile 75-jährige Sarai zwischen Hoffen und Bangen. Seit 10 Jahren hofft sie jeden Monat aufs Neue. Vielleicht bin ich diesen Monat schwanger geworden. Wie viele Monate sind es, Adam Riese? 120. Danke. 120 Monate der Enttäuschung. Da macht sich schon irgendwann etwas Frustration breit. Kannst du das verstehen? Und an dieser Stelle kommt die Hauptfigur unseres Abschnittes ins Spiel. Diese Hauptfigur ist Hagar. Hagar, die ägyptische Sklavin Sarais. Fangen wir mal an, die Geschichte zu lesen. Am besten ist es immer von vorne. 1. Mose 16, Abvers 1. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlafe du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Na, wenn du unbedingt willst. Okay, ich opfer mich. Fürs Team, genau. Also, machen wir erstmal die Mühe und verstehen wir, wie der damalige Umgang zwischen Herren und Sklaven war. Sklaven waren durchaus weit verbreitet. Die Gründe waren echt total unterschiedlich. Manche haben sich selbst verkauft, andere wurden gegen ihren Willen verkauft. Und in der Zeit der Patriarchen, also Abrahams, gab es ganz, ganz unterschiedliche Sklaven. Aber in aller Regel, meistens, wurden sie von ihren Herren gut behandelt. Warum? Ihr müsst wissen, dass ein einfacher arbeitender Sklave, der, keine Ahnung, der irgendwo Landarbeiter war oder als Haussklave tätig war, für den mussten 2 Jahresgehälter bezahlt werden. Für einen gehobenen Sklaven, das war ein Verwalter oder ein Lehrer oder ein Arzt, der in der Familie tätig war, für den waren schon mal 5 oder 6 Jahresgehälter fällig. Also als reicher Besitzer eines oder gar mehrerer Sklaven hat man sich schon versucht, gut um sie zu kümmern. Schließlich stellten diese Sklaven auch einen großen Wert dar und sie sollten dem Herrn über viele Jahre gute Dienste erweisen. An dieser Stelle war die Idee Sarais, dem Abraham ihre Sklavin Hagar sozusagen als Leihmutter für ihr Kind zu geben. Und diese Idee, die war in der Antike durchaus verbreitet. Manchmal hatten Männer weibliche Sklavinnen, die sie zur Ehefrau nahmen. Und dann waren diese Sklavinnen sofort in einem neuen Stand und auch gesetzlich entsprechend geschützt. Aber es gab eben auch den Fall, so wie hier, dass Frauen ihre Sklavin dem Ehemann überließen. Und dann wurden die geborenen Kinder rechtmäßiges Kind der Herren. Wenn wir 2 Generationen später gehen, Jakob hatte 2 Frauen, Lea und Rahel. Und Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter. Aber die waren nicht nur von diesen beiden Frauen, die waren auch von den Sklavinnen der beiden Frauen. Und diese Kinder waren alles rechtmäßige Kinder Jakobs. Sie waren die Stammväter Israels, obwohl sie nicht nur von diesen Ehefrauen waren, sondern auch deren Sklavinnen. Also es war durchaus üblich in der damaligen Zeit. In dieser Geschichte hier, da ist auch deutlich, dass dieses Vorgehen die Idee Sarais war. Es war ihre Idee. Sie war frustriert. Sie sagte zu Abraham, wir hören hier an keiner Stelle, es war Gottes Reden. Es war nicht der Plan Gottes für den Sohn der Verheißung. Sarai, sie hat das Ganze einfach durch die menschliche Brille gesehen. Sie hat gesehen, wie alt Abraham wurde. Sie hat gesehen, wie alt sie selbst wurde. Und nach 120 Monaten des Wartens auf die Verheißung, da kann man Gott auch schon mal unter die Arme greifen, oder? Also, sie wollte nachhelfen. Jetzt muss man jetzt zugute halten, dass das Ganze immerhin in Absprache mit ihrem Mann geschah. Wenn auch nicht in Absprache mit Gott. Inwieweit sich jetzt Abraham einfach nur dem Willen seiner Frau beugte? Ja, ihr kennt den Spruch, happy wife, happy life. Ja, oder inwieweit er auch mit dem eigenen Herzen mit diesem Vorgehen einverstanden war, das erschließt sich aus dem Text nicht. Auf jeden Fall hat Abraham nicht widersprochen, sondern sich durch Passivität ausgezeichnet. Okay, wenn du meinst. Also es wird deutlich, dass Sarai und Abraham versucht haben, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und entsprechend nachzuhelfen. Lesen wir weiter, wie es in der Geschichte weitergeht. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Also aus der Idee, da wurden ganz schnell Fakten. Abraham schlief mit Hagar und siehe da, sie wurde schwanger. Und wenn wir uns daran erinnern, wie stark die eigene Identität in der Antike an den Kindern und Nachkommen hing, dann verwundert es ja auch nicht zu lesen, dass Hagar plötzlich sich so überlegen fühlte. Dennoch ist dieses Gefühl natürlich nicht zu rechtfertigen. Besonders, wenn wir daran denken, was wir vorhin gehört haben. Das Kind würde rechtlich nicht ihr eigenes Kind sein, sondern Sarais Kind. Aber offenbar sind die Muttergefühle stärker als die rechtliche Beziehung. Und auch scheint es, wenn man die Geschichte danach weiterliest, dass zwischen Sarai und dem der Hagar geborenen Sohn Ishmael niemals ein enges Verhältnis entstand. Auch wenn es noch 13 Jahre dauern sollte, bis Isaak geboren wurde, der eigene Sohn von Sarai. Und jetzt wird es ja spannend. Jetzt knistert es ein bisschen. Hagar wird eingebildet. Wir haben gelesen, dass sie ihre Herren verachtete. Was glaubt ihr? Was hat es mit Sarai gemacht? Glaubt ihr, Sarai hat sich das einfach gefallen lassen? Mit Stereotypen soll man ja immer vorsichtig sein. Besonders mit so Aussagen wie typisch Mann oder typisch Frau. Ich lasse mich jetzt doch zu einer Aussage hinreißen, für die ich nachher vielleicht Prügel einstecken muss. Aber meine Beobachtung, es ist nur eine Beobachtung, okay? Nur eine Beobachtung ist die, dass Frauen deutlich sensibler sind für ein verächtliches Verhalten einer Rivalin. Ist nur meine Beobachtung. Also ich sehe schon 50% nicken und 50% gucken sehr kritisch und sehr skeptisch. Aber Frauen scheinen die Blicke der Rivalen viel eindringlicher und intensiver zu spüren. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Sarai zu Abraham ging und zu Abraham sagt, siehst du, wie sie mich angeschaut hat? Was sagt Abraham wohl? Nö, das bildest du dir nur ein. Oder? Also Männer, sag mal ein Amen. Also bin ich der Einzige, der so ist? Hallo? Jetzt lasst ihr mich hier echt hängen. Okay, also auf jeden Fall im zarten Alter von 76 Jahren ließ sich seine Frau Sarai auf einen ausgewachsenen Zickenkrieg ein. Lesen wir weiter. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Moment, dabei habe ich sie doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Oh Mann, Abraham, alles deine Schuld. Schon mal gehört. Du aber mit deinen dummen Ideen, Abraham. Ach Moment, das war ja meine eigene Idee, sie dir zur Frau zu geben und dass sie ein Kind an meiner Stelle bekommt. Aber egal, trotzdem deine Schuld. Du hast ja schließlich zugestimmt. Auch wenn es jetzt vielleicht rational nicht so ganz nachzuvollziehen ist, ist das Ergebnis das gleiche. Der Haussegen zwischen Abraham und Sarai hängt ordentlich schief. Das Kind, es ist noch nicht geboren. Und schon fängt die eigene Sklavin an, Sarai zu verachten. Auch wenn es hier nicht explizit im Text steht, so lässt der Vorwurf Sarais Abraham gegenüber doch zumindest vermuten, dass dieser sich auch darüber freute, dass nun endlich ein richtiger Erbe und hoffentlich auch ein Sohn und Stammhalter ins Haus kommen sollte. Ansonsten wäre ja Abrahams Sklave Eliezer der Alleinerbe gewesen. Aber nun war endlich ein eigenes Kind im Anmarsch. Rechtlich gesehen sogar ein Kind Abrahams und Sarais. Und sie hatten noch immer eine 50% Chance, dass es auch ein Junge werden würde. Ich kann mir vorstellen, dass die Freude über diese Tatsache den Blick Abrahams etwas vernebelt hat. Dass er die Veränderung Hagars gar nicht so richtig mitbekommen hat. Auf jeden Fall, eins weiß er, seit dem Gespräch mit seiner Frau, ich habe ein Problem. Und was macht Abraham? Er macht wahrscheinlich das, was die meisten Männer tun würden. Er stiehlt sich aus der Verantwortung. Vers 6. Abraham entgegnete ihr, das ist seine Frau Sarai, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Abraham sagt im Grunde genommen, deine Sklavin, dein Problem. Mach mit ihr, was du willst. Das klingt jetzt aus unserer heutigen Perspektive nicht besonders freundlich. Da müssen wir uns aber wieder in die Zeit von damals reinversetzen. Es war so, dass der Sklave das Eigentum seines Herrn war. Der Herr konnte mit dem Sklaven tun und lassen, was er wollte. Im Gesetz blieb ein Herr sogar straffrei, wenn er seinen Sklaven so dermaßen zusammengeschlagen hat, dass er erst am nächsten Tag starb, dann blieb er straffrei. Wenn er noch am gleichen Tag gestorben ist, dann hat er Probleme bekommen. Aber am nächsten Tag war es kein Problem mehr. Schrecklich, aber wahr. Ich denke, in diesem Fall hier hat Abraham schlicht und ergreifend keine Lust, das Problem zwischen Hagar und Sarai zu lösen. Er sagt ihr, hey, es ist deine Sklavin, mach mit ihr, was dir gefällt. Und by the way, das mit der Leihmutterschaft war übrigens auch deine Idee. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe nichts damit zu tun. Okay, die Idee mag ja von Sarai gewesen sein, aber ganz so unschuldig war Abraham natürlich auch nicht. Ich sag mal so, ohne sein Zutun wäre Hagar wahrscheinlich nicht schwanger geworden. Im zweiten Teil dieses Verses lesen wir, wie sich Sarai die Worte Abrahams zu Herzen nahm. Klar, sie ist meine Sklavin, also was tue ich? Ich springe hart mit ihr um. In anderen Übersetzungen steht, dass Sarai Hagar demütigte. Also meine Frage von vorhin, ob Sarai sich das wohl gefallen lassen würde. Nein, hier haben wir die Antwort. Sie hat ihre Rivalen bei jeder Gelegenheit spüren lassen. Hey, pass mal auf, Mädchen, ja? Du bist nur die Sklavin. Außerdem, du kommst aus Ägypten, ja? Du bist Ausländerin. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, benimm dich gefälligst. Du hast nur zu tun, was ich dir sage und sonst nichts. Diese Drangsalierung ging so weit, dass Hagar nicht mehr konnte und auch nicht mehr wollte. Sie lief fort. Das müsst ihr euch erstmal vorstellen, ja? Eine Frau, eine ausländische Frau, schwanger, die wegläuft. Wo will sie denn überhaupt hin? Vermutlich in ihre Heimat nach Ägypten. Und das bedeutet, es ging erst einmal mitten in die Wüste. Ich sag dir eins, es macht keine schwangere Frau leichtfertig. Da muss der Leidensdruck enorm gewesen sein. Und außerdem war es auch schon damals gesellschaftlich das Schlimmste, was ein Sklave tun konnte. Wegzulaufen. Ein Sklave, er sollte seinem Herrn treu sein. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist ein metallenes Halsband, an das so eine Marke befestigt war. Und dieses Band, es wurde dem Sklaven fest um den Hals geschmiedet. Er konnte es nicht selbst abnehmen. Und in diesem Fall, das ist eine Inschrift, die ist aus einer späteren Zeit, aus der römischen Zeit. Da steht hier drauf, ich bin weggelaufen, fangt mich ein. Wenn du mich zu meinem Herrn Zoninus zurückbringst, erhältst du eine Zahlung von einem Solidus. Also ein Finderlohn oder ein Kopfgeld oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also es war das Schlimmste, auch schon zur Zeit Abrahams, was ein Sklave tun konnte, wegzulaufen. Und dann geht es weiter in unserer Geschichte. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Wow. Der Engel des Herrn. Ihr Lieben, ihr müsst eins wissen, der Großteil der Bibelausleger ist sich einig, dass immer, wo im Alten Testament die Formulierung der Engel des Herrn steht, dass damit Jesus gemeint ist. Im Alten Testament ist oft einfach nur von einem Engel die Rede oder der Engel hat einen bestimmten Namen. Aber an einigen Stellen und so auch hier steht diese besondere Formulierung, der Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn, Jesus, er fand Hagar. Das heißt, er hat sie gesucht. Er hat sich auf den Weg gemacht und gesucht, wo sie ist. Und dann redet er sogar mit ihr. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ihr Lieben, in der ganzen Geschichte ist es das erste Mal, dass Hagar mit ihrem Namen angesprochen wird. Abraham und Sarai sagten immer nur, deine Sklavin, mach mit deiner Sklavin, was du willst. Und ich überlasse dir meine Sklavin. Aber hier, Jesus, er spricht sie mit ihrem Namen an. Aber der Engel des Herrn, er spricht sie nicht nur mit dem Namen an, sondern auch mit ihrem Stand. Er nennt sie Hagar, Sklavin von Sarai. Mit anderen Worten sagt er zu ihr, hey, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Und entsprechend versucht Hagar auch gar nicht erst, ihm irgendetwas vorzumachen. Sie sagt, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Puh, glaubst du, das ist das, was Hagar hören wollte? Glaubst du, sie wollte wirklich zu ihrer eifersüchtigen Herrin zurückkehren und sich ihr unterordnen? Mit absoluter Sicherheit nicht. Und das sagt Jesus ihr. Er fordert sie auf. Geh zurück und ordne dich unter. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht auch noch ein großes Wort der Ermutigung für Hagar hätte. Er sagte, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ishmael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Und dann überspringen wir einen Vers, der ist einfach nicht so spannend. Und darauf antwortete Hagar dann mit dem Vers aus unserer Jahreslosung und sie sagt, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das finde ich sowas von krass. Hagar fühlt sich von Gott gesehen, sie fühlt sich von ihm wahrgenommen und das ausgerechnet in einer Situation, wo er etwas von ihr forderte, wozu sie wahrscheinlich gar nicht allzu viel Lust hatte. Das ist der Zusammenhang. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der Dinge von mir fordert, auf die ich absolut keinen Bock habe. Hätte sie ja auch sagen können. Aber sie hat gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die einzige Stelle, wo El Roi steht in der ganzen Bibel. Ausgesprochen von einer ägyptischen Sklavin. Ein Name Gottes, wie er in der Bibel dokumentiert ist. Unfassbar. Jetzt kennen wir den Kontext der Jahreslosung. Jetzt kennen wir die Geschichte von Hagar und wie sie mit ihrer Herrin Sarai aneinander gerät. Und jetzt? Hat sich diese Geschichte aus diesem Alten Testament vielleicht wiederholt? Hat sie irgendetwas mit deinem und meinem Leben zu tun? Hat sich für dich die Bedeutung dieses Verses, du bist ein Gott, der mich sieht, in diesem Kontext, den du jetzt kennst, vielleicht verändert? Ich will ein paar Schlüsse aus dieser Geschichte ziehen, die vielleicht auch für den einen oder anderen heute relevant sein können. Von Gott gesehen werden bedeutet nicht unbedingt, dass er deine Situation, die du eigentlich gar nicht mehr aushalten kannst oder aushalten willst, verändert. Vielleicht stehst du in deinem Leben auch in einer Situation, wo sich so ein Fluchtreflex in dir meldet. Alles ist zu kompliziert und du möchtest am liebsten einfach nur noch auf und davon. Vielleicht geht es um eine Situation an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Ehe oder mit deiner Familie oder mit Freunden. Nichts klappt mehr und du denkst dir, okay, meine Zeit hier ist abgelaufen. Ich will einfach nur noch weg. Und ich will nicht sagen, dass es nicht auch manchmal der richtige Weg ist, einen Umstand hinter sich zu lassen. Aber es ist nie gut, einfach zu fliehen und abzuhauen. Es ist immer besser, sich der Situation zu stellen und mit den Beteiligten zu reden. Ihnen zu erklären, warum du etwas nicht aushalten kannst. Dadurch gibst du dem Gegenüber erst die Chance, etwas an der Situation zu verändern. Im Fall von Hagar war die Anweisung Gottes klar und deutlich. Gehe zurück und ordne dich unter. Die göttliche Lösung war also nicht Flucht vor dem Problem, sondern Unterordnung. Könnte Eine rein hypothetische Frage. Könnte es vielleicht sein, dass auch für dich und deine Situation, die du gerade vor Augen hast, Unterordnung der göttliche Ansatz ist? Ich weiß, es ist ein Wort, es ist in unserer Zeit nicht sehr populär. Jeder will sich in unserer hochindividualisierten Gesellschaft selbst verwirklichen. Und uns wird glaubend gemacht, dass Selbstverwirklichung ein Grundrecht ist. Und dann hören wir so Aussagen, wenn mir etwas nicht gut tut, dann muss ich mich zurückziehen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Natürlich gibt es Situationen, wo einem wirklich etwas nicht gut tut und es besser ist, sich zurückzuziehen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, diese Formulierung, das tut mir nicht gut, ist ein Synonym geworden für darauf habe ich keinen Bock. Und wir wissen, darauf habe ich keinen Bock, das kommt nicht gut an. Dann sage ich lieber, oh, weißt du was, oh, das tut mir nicht gut. Es tut mir einfach nicht gut in meiner Seele, in meinem Inneren. Und ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, weil es gibt solche Situationen, wo man aus einer Situation heraus muss, weil sie einem nicht gut tut. Aber ich möchte uns sensibilisieren, dass wir aufhören, diese Formulierung als Ausrede zu benutzen für etwas, worauf wir keine Lust haben. Versteht ihr, was ich meine? Hagar hätte auch sagen können zum Engel des Herrn, ach, weißt du, es tut mir nicht gut. Sarah demütigt mich. Da kann ich mich nicht so verwirklichen. Da kommt mein Inneres nicht so zur Geltung. All meine Talente muss ich dann vergraben. Aber es war die göttliche Anweisung für ihr Leben. Wir wissen, dass später der Zeitpunkt kam, wo sie sich die Wege getrennt haben. Aber an dieser Stelle noch nicht. Vielleicht schickt Gott dich auch genau in die Situation zurück, die dich gerade herausfordert. Aber er schickt dich nicht alleine. Er schickt dich mit einer Verheißung. Für Hagar war es die Verheißung eines Sohnes, dem er viele Nachkommen geben würde. Für uns heute ist es die Verheißung und das Versprechen, dass er mit uns ist und uns begleitet. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Wisst ihr, oft sind es die Umstände, denen wir entfliehen wollen, in denen Gott noch etwas mit uns vorhat. Und es kann unterschiedlich sein. Manchmal hat er noch etwas mit mir vor und er gebraucht die Umstände, um mich zu verändern. Und manchmal will er auch uns gebrauchen, um die Umstände zu verändern. Wir haben letzten Sonntag ausführlich erzählt von unserer Fahrt in die Ukraine und in den Donbass. Dort ist es so, dass Gott schreckliche Umstände gebraucht, um seine Kinder ganz neu zu sich zu ziehen, um sie geistlich wachzurütteln, um über ihnen einen Geist des Gebets auszugießen, um sie von unterschiedlichen Denominationen und Hintergründen zu vereinen und zusammenzuführen. Und meine Frage für mich und für dich war, muss Gott erst Krieg und Leid schicken, damit wir ihn aufrichtig suchen? Die Aufforderung zurückzugehen und sich ihrer Herrin zu unterordnen, hat Hagar auf eine ganz besondere Weise verstanden. Sie hat nicht gemeckert, sie hat nicht gemotzt, sie hat nicht gesagt, nein, da habe ich aber überhaupt keine Lust oder, weißt du, das tut mir gar nicht gut. Sie hat sich, obwohl sie so einen schwierigen Auftrag bekommen hat, hat sie sich von Gott in ihrer Situation gesehen und wahrgenommen gefühlt. Vom Engel des Herrn gefunden zu werden, war für sie genug. Ist es dir und mir genug, dass Jesus dich und mich gefunden hat? Ist es uns genug, dass wir in Einheit, in einer tiefen, innigen Liebesbeziehung und Verbindung mit ihm leben können? Oder ist es uns erst dann gelobt, wenn er unsere Wunschliste abarbeitet? Und solange unsere Wunschliste nicht abgearbeitet, sind wir immer noch so ein bisschen dieses motzige Kind. Das ist die Frage, die ich aus dieser Jahreslosung für mich mitnehmen möchte. Hagar hat es genügt, dass Gott sie in ihrer Not gesehen hat und ihr mit seiner Verheißung Mut zugesprochen hat. Und ich will dir heute Morgen sagen, Gott sieht auch dich. Er sieht dich. Gott tut nicht immer, was du willst. Und weißt du, was ich dazu sage? Gott sei Dank tut Gott nicht immer, was ich will. Die Welt wäre kein besserer Ort, wenn immer das passieren würde, was ich will. Manchmal bin ich der Meinung schon, aber mit Sicherheit nicht immer. Gott ist ein Gott, der dich sieht in guten Zeiten und in schwierigen Zeiten. Das möchte ich dir und mir zusprechen, auch für dieses noch junge Jahr. Und ich möchte uns auffordern, dass wir da weitermachen, wo wir im Lobpreis angefangen haben, dass wir ihn suchen, dass wir ihn erkennen, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm und seiner Fürsorge und seiner Liebe unser ganzes Leben anvertrauen. Er meint es gut mit jedem von uns. Amen. Amen. Ich weiß nicht, habt ihr noch ein Lied?